Shalom, Shalom. Heute Morgen fragte mich Sammy, wie lange ich predige. Ich habe dann meine Unterlagen durchgeschaut und dachte, nach den Unterlagen gemäß bis zum Ende. Das Thema ist heute das Geheimnis von Paulus, Gedankenstrich, dein Geheimnis, Fragezeichen. Damit beende ich ultimativ die Predigtserie von Paulus. Das waren 20 Lektionen, das ist sozusagen der Abschluss, nicht für 20 Lektionen, das ist die 21. Zusatz. Das ist Bonus-Round sozusagen. Das Leben von Paulus wurde hauptsächlich anhand der Berichte der Apostelgeschichte untersucht, in den letzten 20 Predigten zu dem Thema. Ergänzt wurden diese Berichte durch Informationen von Paulus über sich selbst aus seinen verschiedenen Briefen. Die Betrachtung des Lebens von Paulus umfasste den Zeitpunkt der Steinigung von Stephanus bis zu seiner Ankunft in Rom als Gefangener. Ich fasse mal kurz das Leben von Paulus zusammen. Ich habe die Predigt um 2 Seiten gekürzt, sage ich gleich. Paulus wurde ungefähr im Jahr 5 vor unserer Zeitrechnung in Tarsus in der Landschaft Sizilien, heute Türkei, geboren und starb ungefähr 64 nach unserer Zeitrechnung in Rom. Er stammte aus dem Stamm Benjamin, war ein Pharisäer, ausgebildet von Gamaliel, dem Enkel des berühmten Rabbi Hillel. Nachdem er von einem Verfolger zu einem Nachfolger Jesu geworden war, unternahm er im Laufe seines Lebens 3 Missionsreisen, in denen er im Verlauf nach meiner Zählung 8 Gemeinden gründete und viele Gemeinden und einzelne Geschwister durch Briefe und Besuche ermutigte und zurüstete. An allen Orten, an denen er wirkte, suchte er zuerst die Synagogen oder Gebetsversammlungen auf, die jüdische Gebetsversammlung. Dort lehrte er und bewies mehrere Wochenenden, dass Jesus der Messias war. Und in fast allen Fällen kam es zu einer Trennung von den an Messias gläubigen Juden und denen, die nicht den Messias, Jesus als Messias ablehnten. Mit den Juden, die an den Messias glaubten, gründete er eine messianische Synagoge, in denen dann auch viele Menschen aus den Nationen das Evangelium hörten und gerettet wurden. Eine messianische Synagoge sind wir hier auch eigentlich. Wir sind keine Kirche. Eine Kirche unterscheidet sich dadurch, wenn man katholische Kirchen mal ansieht und mal sieht, was da so abläuft, dann sieht man, da ist ein Altar. Da wurde also früher mal geopfert, als die früheren Götter dort noch verehrt wurden und dann das durch per römischen Kaisererlass dann plötzlich alles christliche Kirchen wurden. Und letztens habe ich im Bibel-TV mal eine katholische Messfeier angesehen. Da wurde tatsächlich noch geopfert. Eine ganz andere Religion haben wir hier nicht. Wir haben hier eine Kehilot. Wenn wir hier Sonntag zur Gemeinde gehen und Mittwoch zur Bibelstunde, gehen wir zur Schule. Wir lernen. Und das ist das, was Paulus mit seiner Synagoge auch machte, mit seinen jüdisch-messianischen Synagogen auch machte. Er gründete neue Synagogen, damit Leute aus den Nationen und aus Israel das Evangelium hören konnten. Am Ende seines Dienstes wurde er in Jerusalem oder fast am Ende seines Dienstes, jedenfalls in der Apostelgeschichte ist das fast Ende seines Dienstes, wurde er in Jerusalem unter falscher Verdächtigung verhaftet und war in Gefahr, durch einen von der jüdischen Führung aufgebrachten, unkoordinierten Mob ermordet zu werden. Von römischen Soldaten wurde er gerettet und sollte in Jerusalem vor Gericht gestellt werden. Um einen Mordversuch zu verhindern, wurde der Gefangene Paulus nach Caesarea verlegt und sollte dort vor Gericht gestellt werden. Bevor es aber zu einem ordentlichen Verfahren kam, berief er sich auf seine Rechte als römischer Staatsbürger. Deshalb blieb er in Gefangenschaft und wurde nach 2-jähriger Haft nach Rom zum Gerichtshof des Kaisers überstellt. Damit endet die Apostelgeschichte und das Leben von Paulus ganz kurz zusammengefasst. Paulus als Vorbild. Auch hier habe ich eine Sache gestrichen. Eignet sich Paulus als Vorbild für jeden von uns? Das ist eine sehr interessante Frage. In der Geschichte der Gemeinde Jesu gab es eine sehr frühe Fehlentwicklung, die Bildung von Hierarchien, aus denen sich nach und nach der Klerus der katholischen Kirche bildete. Das hat bis heute den Einfluss auf das Denken der Christen, bis heute auch in Freikirchen. Es gibt also bessere und schlechtere Christen. Es gibt Christen, die von Gott zu höheren berufen sind und begabt sind, und das Fußvolk. Und das führte unter anderem dazu, dass die Apostel als besonders große, heilige Christen galten, aber nicht mehr als Mitbrüder in Christus. In allen christlichen Gemeinden und Gruppen, denen ich unterwegs bin, ich bin viel unterwegs, und immer wieder Geschwister zu konsequenter Nachfolge Jesu herausfordere, höre ich immer wieder, ich bin zu klein. Bin zu wenig begabt. Einer sagte sogar zu mir, er hatte keine Gabe von Gott. Da habe ich gesagt, du bist ein Waisenkind Gottes. Wie traurig. Ich bin schließlich nicht Paulus. Inzwischen bin ich immer häufiger versucht zu sagen, es ist dein Fehler, dass du nicht wie Paulus bist. Paulus selbst sah sich nicht als sehr hoch an. Er sprach von sich sogar als von einer Missgeburt. 1. Korinther 15, Vers 8. In seinem Dienst erwies er sich immer wieder als Diener der Gemeinden, in denen er andere anleiten wollte, so zu werden, wie er selbst ist. Ich habe Mitte der 70er Jahre eine Campus für Christus-Ausbildung mitgemacht. Und da haben uns die Campus-Mitarbeiter gesagt, wir sind dazu da, uns überflüssig zu machen. Eines Tages sollt ihr die Arbeit ohne uns machen. Und das hat Paulus im Grunde genauso realisiert. In seinem Dienst erwies er sich immer als Diener für die Gemeinden. Er forderte in den Briefen sogar auf, seinem Beispiel nachzufolgen. Schlagen wir auf, Philipper 3 zum Beispiel, wir bleiben teilweise auch ein bisschen in Philipper, wir schlagen heute sehr viele Bibelstellen auf. Ich muss gucken, dass wir nicht alle lesen können, aber ich hoffe, ihr werdet heute nicht erbibelt sein. Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie wir zum Vorbild haben. Seid meine Nachahmer. Übrigens, für Leute, die nachher noch ein Skript haben wollen, ich habe genug Skripte noch da, falls einige Bibelstellen nochmal nachgelesen werden wollen. Ich habe für Ausländer Skripte gedruckt und heute dachte ich mal, ein bisschen mehr zu machen. Hier ist Paulus, seid meine Nachahmer. Dann 1. Korinther 4. 1. Korinther 4, Vers 16. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Ich habe schon manche Leute im Jüngerschaftsprozess begleitet, auch gesehen, wie Leute Jüngerschaft gemacht haben. Und das Interessante ist, dass die Jünger im Jüngerschaftsprozess, die erste Phase ist die, dass die Leute genauso sprechen wie ihr Ausbilder. Man denkt immer, das ist Bodo 1, Bodo 2. Nachher werden sie im Laufe der Zeit selbstständig. Und das ist gut so. Das ist das, was Nachahmer, ja, was ein Nachahmer ist. Lernen von Paulus, das sollte Paulus, dass die Gemeinden das tun. Wie können wir Paulus nachahmen? Untersuchen wir dazu einige Aspekte seines Lebens, in denen er für Gläubige ein Vorbild sein kann. Gehen wir mal in den Philipperbrief. Philipper 3, 5 bis 8. Da schreibt er, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eiferer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadlich geworden. Was auch immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich halte alles auch für Verlust, um der unübertrefflichen Gnade, unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er hält also, was er in seiner Ausbildung gelernt hat und was er erlebt hat, für Dreck. Und dann, ein paar Verse später sehen wir in Philipper 3, 8 bis 11, dass ein Streben ist, nach der Erkenntnis Christi, ihm, Christus, gleich zu werden. Selbst Christus gleich zu werden, ist keine Gotteslästerung, wie man in manchen kirchlichen Kreisen hört. Nicht? Also, es gibt die Idee in der katholischen Religion, per Mariam ad Jesum, nein, direkt zu Jesus und direkt Jesus nachfolgen. Dann auch in der Einschätzung seiner eigenen Unvollkommenheit ist er ein Vorbild. Also er will Christus gleich werden, dann in seiner eigenen Unvollkommenheit. Er sagte, Brüder, ich denke von mir selbst, das ist jetzt Philipper 3, 13 bis 14, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage dem Ziel nach, hin zu dem Kampfpreis der Berufenen Gottes nach oben in Christus Jesus. Und dann in 1. Korinther 9, 26, 27. 1. Korinther 9, 26, 27. Seine Selbstdisziplin. Ich laufe nun nicht so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe nicht so wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Seine Selbstdisziplin. Wie ein Sportler, wie ein Soldat. Dann Römer 1. Ich fand es sehr beeindruckend, wie das der 2001 ein Pastor, im Jahr 2000 ein Pastor einer chinesischen Gemeinde nach Nürnberg kam und dort für ein Jahr diente. Er diesen Vers zitiert hat und darüber gepredigt hat. Er sagte in Römer 1, die Verse 11 bis 12, der mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich etwas geistliche Gnadengaben mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in den anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Er kam also in die Gemeinde rein, nicht als der große Papst, nicht als der große, unfehlbare Lehrer, sondern als derjenige, der auch mal von den Geschwistern lernen wollte. Das war ein Geben und Nehmen. Oder 1. Korinther 9, 19 bis 23, diese berühmte Stelle, die ich immer wieder gerne zitiere, wenn es um Ausländerarbeit geht. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklave gemacht, damit ich so viel wie möglich gewinne. Und ich bin ein Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich den Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue dies alles um das Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Die Bereitschaft, auf alle Menschen, auf alle Stände, auf alle Kulturen einzugehen. Und dann in 1. Thessalonicher 5, Vers 2, 5 bis 12, schreibt er über seine Hingabe an die Gemeinde, die er in Geduld Tag und Nacht ermahnt hat, ermutigt hat, den er wie eine Mutter für eine Mutter gesorgt hat und für einen Vater für sie gesorgt hat. Und dann auch wieder 1. Korinther 9, 16 bis 18, wie er sagte, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wenn ich es nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich doch nur mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei der Verkündigung des Evangeliums es kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Seine Bereitschaft zur bedingungslosen Verbreitung des Evangeliums. Das ist kein großer, unerreichbar Säulenheiliger, vor dem man sich verbeugt. Das ist ein Vorbild, dem wir nachstreben können. Ganz realistisch, ganz praktisch. Und als Paulus sich vor dem Statthalter Festus und dem König Agrippa verteidigte, ermutigte er am Ende seiner Ansprache dazu, ich möchte wohl zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Ich habe einmal einem Baptisten, Ältesten, gegenüber gesagt, ich möchte mal so leben wie Paulus. Da ist er aufgesprungen und war wütend und schrie mich an, was fällt mir eigentlich ein, dieses unerreichte Vorbild für mich haben zu wollen. Ich würde so stolz und arrogant sein, das könne gar nicht sein. Naja, ich habe mir das eine Weile angehört, dann bin ich gegangen. Viele Leute denken so. Leute, Paulus war ein ganz, ganz normaler Bruder in Christus. Vielleicht dürfte er in manchen Gemeinden heute gar nicht predigen. Na gut. Wie konnte Paulus werden, wie er war? Wie können wir werden wie Paulus? Untersuchen wir seinen Werdegang, untersuchen wir sein Geheimnis. Fangen wir mit seinem Anfang an. Paulus war einer der bestausgebildeten Schriftgelehrten seiner Zeit. In der Folge seiner Ausbildung durch Gamaliel kannte er Tora und Propheten und Schriften sehr genau. Als Schüler des Enkels von Hillel gehörte er zu einer Richtung, die man als etwas liberale Richtung sehen kann, im Gegensatz zur Richtung von Schammer. Zum Beispiel, Jesus hat Hillel zitiert, als er gesagt hat, der Mensch ist nicht für den Schabbat gemacht worden, sondern der Schabbat ist für den Mensch gemacht worden. Man kann am Schabbat Gutes tun, hat auch Hillel gesagt. Und es ist sehr, sehr interessant, das zu sehen, dass er im Grunde schon gut vorbereitet war für seine späteren Aufgaben. Er kannte die Tora, er kannte die Schriften sehr genau. Ich habe schon mal erzählt, in der Nürnberger Gemeinde, in der chinesischen Gemeinde, gibt es einen Juden, der mit einer Chinesin verheiratet ist. Er sagte mir einmal, er ist ein ultra-orthodoxer Jude gewesen, in Jerusalem aufgewachsen. 14 Stunden am Tag las er die Schriften. Und dann hat er sich von dieser Gruppe ein bisschen entfernt, ist Soldat geworden, ist dann zum Studium gekommen, hat dann eine Chinesin geheiratet, ein No-Go für einen Juden. Er sagte mir, ich bin heute ein ganz schlechter Jude. Früher habe ich 14 Stunden die Bibel gelesen, heute lese ich nur eine Stunde die Bibel. Schlechter Jude. Naja, ich habe so gelacht und gedacht, ich wünschte mir, dass Christen mal eine Stunde täglich die Bibel lesen. So einer war Paulus. Er war in der Schule von Gamaliel, die Schriften und Propheten sehr genau studiert. Und, wie es jetzt angeordnet ist übrigens, nicht 5. Mose 6, 4 bis 7, ich habe das mal in einem chinesischen Bibelkreis erklärt, dass das Wort Gottes nicht fern von uns ist, sondern nah an unserem Mund. Wieso an unserem Mund, hat er gefragt. Naja, man liest das Lied, die Bibel eigentlich laut vor. Und deswegen ist das Wort nah unserem Mund. Wir lesen die Bibel und da hat er verstanden, ich muss Bibel mehr lesen und vielleicht sogar laut lesen. Er war ein Eiferer für Gott und ein Eiferer für das Volk Israel. Warum verfolgte er die Gemeinde Jesu? Weil er ein Eiferer für Israel war. Denn er war davon überzeugt, dass Jesus und die Gemeinde für das Volk Israel eine große Gefahr waren. Dabei ging er von der Annahme aus, dass Jesus nicht der Prophet war, von dem Gott in 5. Mose 5, 18, 15 bis 19 sprach, sondern ein falscher Prophet, der später erwähnt wird, der eben dann auch ausgerottet werden sollte und dessen Jünger ausgerottet werden sollten. Da steht ja ganz klar ein paar Verse später auch da. Um Israels Zukunft nicht zu gefährden, denn Israel hatte schon eine ganz, ganz verheerende Vergangenheit gehabt. Niemals sollte wieder die babylonische Gefangenschaft sich wiederholen, niemals sollte Israel sein Land wieder verlassen. Also weg mit dieser falschen Lehre, weg mit diesen Menschen von dem Erdboden, damit Israel nicht gefährdet wird. Das war sein Eifer, das war sein Grund. Und Jesus stellte sich ihm denn genau deshalb in den Weg, weil er das verhindern wollte, dass hier ein eifriger Mensch seine Gemeinde ausrottete und sagte ihm, stellte sich in den Weg, fragte ihn, Paulus, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus hatte sich Paulus dann persönlich offenbart, weil er diesen fanatischen Gegner seiner Gemeinde zu einem besonderen Werkzeug machen wollte. Es war nicht sein Eifer und nicht seine Ausbildung, die Jesus dazu bewegte, sondern, was war der Grund? Seine Liebe zu Paulus und seine Gnade für Paulus. Auch das finden wir immer wieder in Gottes Wort. Wie Gott zu Israel sagt, ich habe euch geliebt. Nicht, weil ihr ein großes Volk seid. Ihr seid eines der unbedeutendsten Völker der Welt. Nicht, weil ihr ein gerechtes Volk seid. Ihr seid eines der übelsten Völker der Welt. Ich habe euch geliebt, weil ich eure Väter Abraham, Isaac und Jakob geliebt habe. Und die Verheißung, die ich ihnen gegeben habe, wahr machen möchte. Und so hat Gott hier den Paulus aus seiner Liebe, aus seiner Gnade errettet. Nicht, weil er besonders gut war, nicht, weil er gut ausgebildet war, nicht, weil er ein Eiferer war. Lesen wir dann in Apostelgeschichte 9, wozu er ihn erwählt hat, die Verse 11 bis 16. Am folgenden Tag aber, während jene reisten, das ist Kapitel 9, muss ich mal gucken hier, mit meinen Augen habe ich ein bisschen Probleme heute, 9, 16 bis 18, ja. Er war blind in Damaskus und da gab es einen Bruder mit Namen Hananias, er sollte also zu ihm gehen und Gott sprach zu ihm, der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Also ein auserwähltes Werkzeug, mit Leiden beinhaltet seinen Dienst, als Werkzeug für die Nationen. Dazu war es auserwählt worden, dass das Evangelium für Könige, von Nationen gebracht wird und auch für die Kinder Israels. Als Verfolger der Gemeinde war er zu dem, wozu Jesus ihn auserwählt hatte, überhaupt nicht geeignet. Jesus hat hier einen Bock zum Gärtner gemacht, kann man so sagen. Denn so fanatisch, wie er anfing, die Gemeinde zu verfolgen, so fanatisch hat er nach seiner Taufe, eine Woche bevor er angefangen hat, nach Damaskus zu gehen und die Gemeinde zu verfolgen, ging er in die Synagogen und überzeugte sie, dass Jesus der Messias ist. Und danach wollten sie alle töten. Also eigentlich einen Bock zum Gärtner gemacht, nicht? Haben wir das schon mal in der Bibel? Ja, ganz früh. Gott hat Aaron, der Israel, zum Götzendienst verleitete, um das goldene Kalb zum Hohenpriester gemacht. Das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Gnade. Seine Erwähnung ist seine Gnade. Und so hat Gott auch Paulus gemacht. Gott kann die übelsten Menschen retten und zu neuen Menschen machen, dass man sie nach ihrer Veränderung nicht mehr erkennen kann. In 1. Korinther 15, Vers 7 heißt das, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Es ist alles neu geworden. Ich lese nochmal genau nach, ich habe die Luther-Übersetzung im Kopf. Ich muss jetzt nochmal hier die Elberfelder sehen. Die ist da, glaube ich, ein bisschen anders. 2. Korinther 5, Vers 17 war es, glaube ich, nicht? Und, ja. Ja, daher ist jemand in Christus eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Sie ist alles neu geworden. Für die Leute, die das Skript haben, nicht 1. Korinther, sondern 2. Korinther 15. Wie wurde Paulus eine neue Schöpfung? Sie wurde ein neuer Mensch, der den Auftrag Jesu erfüllt, das Evangelium unter die Nation zu bringen. Hier einige Punkte die zur Entwicklung des Menschen Paulus von seiner Bekehrung bis zum Ende seines Lebens. Im Römerbrief schreibt er, Römer 10, 14 bis 15, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium predigen? Also Paulus musste erstmal jemanden haben, der das Evangelium sagt. Er musste das Evangelium hören. Und dann Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekannt zum Heil. Paulus musste also im Herzen erstmal glauben, dass Jesus der Messias ist. Das war zu seiner Gerechtigkeit. Hätte er seinen Mund nicht aufgemacht, um Jesus zu bekennen, wäre er nicht gerettet worden. Das Glauben im Herzen reicht nicht aus. Wir müssen auch mit dem Mund bekennen. Und das ist auch, was im Jakobusbrief steht, der Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, ich muss, was ich glaube, auch leben und sagen. Und das hat der Paulus getan. Er bekannte Jesus mit seinem Mund zu seinem Heil. Und dann geschah etwas ganz Neues im Leben von Paulus, weil er vorher noch nie gedacht hat, dass das kommen würde. In Johannes 1, Vers 11 bis 13 steht, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die nach seinem Namen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht und auch nicht aus dem Willen des Fleisches und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Paulus nahm Jesus Christus an. Er wurde aus Gott geboren, nicht aus eigenem Willen, sondern aus Gott geboren und wurde Gottes Kind. Er bekam das Recht, im Chinesischen heißt das Chenbing, Autorität, die Autorität, Gottes Kind zu werden. Und dann, weil Paulus an Jesus Christus glaubte und ihn liebte, machte Jesus Wohnung bei ihm, wie es in Johannes 14, Vers 23 heißt, wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Christus kommt also in denjenigen rein, der ihn liebt und der seine Worte hört. Ja? Es geht darum, dass Christus uns von innen verändert. Er muss in uns wohnen. Wenn ich dann ab und zu mal höre, die katholische Eucharistie-Floskel, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eintrittst, aber danach sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, dann höre ich nur, Herr Jesus, bleib draußen. Sprich ein Zauberwort. Wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Das ist sehr gefährlich, sowas zu sagen. Jesus möchte in uns wohnen. Er möchte in uns Wohnung nehmen. Und dann Galater 2, 19 bis 20, eine Stelle, die sicherlich im Auswendiglernvers war oder ist. Da heißt es, ich fange mit 19 an, denn ich bin dem Gesetz, durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben eines Sohn Gottes, der mich geliebt hat und selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr Paulus lebte, sondern Paulus war mit Christus gekreuzigt. Das bekennen wir auch in der Taufe nach Römer 6, dass wir mit Christus gestorben sind, gekreuzigt, gestorben sind, begraben sind und zu einem neuen Leben auferstanden sind. Und hier mit Christus gekreuzigt, Christus lebt in ihm. Was er jetzt tut, tut Christus in ihm. Dann Epheser 1, 13 bis 14 lesen wir, dass Paulus mit dem Heiligen Geist versiegelt wurde. Für jeder Gläubige wird mit dem Heiligen Geist versiegelt. Vom Heiligen Geist versiegelt, da kann er nicht mehr raus, der Heilige Geist, und wir können nicht mehr verloren gehen. Dann Römer 5, Vers 5b, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in sein Herz ausgegossen worden. Wir haben die gesamte Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, hat er in seinem Herzen, haben wir auch. Und dann Philipper 4, Vers 13b, er konnte alles durch den, der ihm Kraft gab. Wow. Der wusste gar nicht, wohin mit seiner Kraft, ja, wo er so mit seiner Kraft laufen soll. Ja. Das war Paulus. Einer, der alles konnte und gesundheitliche Probleme hatte auch, haben viele von uns auch. Bei gesundheitlichen Problemen war ihm Gottes Gnade genug. 2. Korinther 2, Vers 12. Nicht vergessen, wenn es dir schlecht geht, Gottes Gnade reicht aus, auch für diesen Zustand. Und dann Römer 14, Vers 8, Philipper 1, Vers 12, Vers 21. Er lebte für Christus, Sterben war sein Gewinn. Sein Leben war Christus, Sterben war sein Gewinn. Fasst man alles zusammen, dann liegt das Geheimnis des Lebens von Paulus darin, dass Christus in ihm wohnte und ihn im Verlauf seines Lebens immer mehr umgestaltete. Als angehender Lehrer Israels mit seiner Ausbildung durch Gamaliel war sein Ziel, Eifer für Gott, für das Gesetz und für Israel zu sein. Aus seinem Weg dahin war er wie jeder Pharisäer in einer Falle. Und das ist wirklich, immer wenn ich mit meinen jüdischen Freunden spreche, erlebe ich bei den immerigen Gesprächen immer wieder, wenn sie die Tora lesen und die Schriften lesen, wie sie eigentlich sich selbst in Frage stellen. Die Frage, ich schaffe es nicht. Ich kann diese Maßstäbe nicht erfüllen. Ich schaffe es nicht. Und ich ermutige die Leute mal einfach mal weiterzulesen im Propheten und zu lesen, was Gott dazu sagt zu den Leuten, die nichts schaffen, dass er sich in Gnade ihrer erbarmt und ihnen vergibt und sie annehmen möchte. Welche eine Hoffnung haben wir in Christus? Welche Hoffnung hat auch Israel in den Propheten, in den Schriften? Aber sie lesen sie nicht, das ist das Problem. In Römer 10 schreibt Paulus das, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für Israel ist, zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie haben ihre Gerechtigkeit selbst aufgerichtet, ihre eigene Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit durch das Gesetz. Das klingt heute in christlichen Kreisen oft nach. Was glaubt ihr, wie oft ich in chinesischen Bibelkreisen immer wieder erkläre, die Frage, was unterscheidet einen Juden von einem Christen? Der Jude, heißt das, wird durch das Gesetz gerecht und die Beschneidung. Der Christ durch den Glauben. Da frage ich immer, wer hat euch denn das erzählt? Abraham wurde durch Glauben gerecht, alle Israeliten wurden durch Glauben gerecht. Das Volk in der Wüste wurde durch Glauben gerecht. Sie folgten Gott aus Ägypten bis zum Berg Horeb, wo dann, letzte Woche hatten wir Shavuot, das Gesetz gegeben wurde. Ein gerechtes Volk bekam ein Gesetz, um zu wissen, wie man als Gerechte leben soll. Nicht um gerecht zu werden, die waren schon gerecht, weil Gott sie als gerecht durch den Glauben gesehen hat. Israel hat damals gedacht, wir müssen durch eigene Gesetze der Gerechtigkeit uns perfektionieren und haben dann Gottes Gerechtigkeit nicht erkannt. Und dadurch, dass Paulus das erkannt hat, Gottes Gerechtigkeit hat man zu aller Zeit durch persönlichen Glauben an Gott erlangt und nicht durch Einhalten von Gesetzen. Vielmehr war die Treue Gesetze dafür ein Beweis des gerechtmachenden Glaubens. Denn in Christus ist das Ende des Gesetzes jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit, Römer 10, Vers 4. So gesehen wurde der für Gott eifernde Pharisäer durch seinen Glauben an Jesus als den Messias zu einem wahren Juden im Sinne des Gesetzes und der Propheten. Schlagen wir mal auf, 5. Mose 29. 5. Mose 29. Das habe ich zum ersten Mal vor 50 Jahren gelesen. 5. Mose 29. Da sehen wir in Vers 3. Ja, da bin ich jetzt, okay. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tage weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Augen zu hören. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tage weder ein Herz gegeben, noch zu erkennen, noch Augen zu sehen und Ohren zu hören. Das ist doch interessant, nicht? Da hört doch das Volk Israel im Gesetz, es ist noch nicht vollkommen. Ich habe euch noch nicht gegeben. Und dann 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz, das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Gott wird das Herz von Israel, der Nachkommen Israels, beschneiden. Er wird es tun. Nicht wir selber, er wird es tun. Eine Verheißung auf das, was kommen wird, eine Verheißung auf den neuen Bund. Denn durch Jesus Christus bekam Paulus ein neues Herz, wie wir in Hesekiel 36, 25 bis 27 lesen, mit dem Gott erreichte, dass Paulus in Gottes Ordnung lebte und seine Bestimmungen wahren und tun konnte. Das ist das Ziel. So, wenn wir heute an Jesus Christus glauben, haben wir den Heiligen Geist in uns. Wir haben ein Teil, der neue Bund ist noch nicht da, ist noch nicht erfüllt, weil Israel noch nicht Jesus angenommen hat, aber wir haben einen Teil des neuen Bundes, das Gesetz geschrieben in unserem Herzen. Deswegen, interessanterweise, wurde der Heilige Geist auch an Shavuot ausgegossen. Ich spreche von zwei erfüllten Festen. Passa ist erfüllt durch das Sterben des Passalams, das zweite Passa, das Shavuot ist erfüllt durch das Ausgießen des Heiligen Geistes. Im zweiten Shavuot, das Gesetz geschrieben in unserem Herzen. Dadurch, dass wir das Gesetz in unserem Herzen haben, haben wir in Christus alles, was wir brauchen, um Gottes Rechtsbestimmung zu bewahren und zu tun. Das machen wir automatisch. Und wenn ich mir das Leben von manchen von euch hier ansehe und das mal vergleiche mit einem orthodoxen Juden, dann kann ich sagen, naja, ein orthodoxer Jude war auch nicht viel mehr als ihr. So 10 bis 20 Gebote aus dem mosaischen Gesetz werden wir alle einhalten, pro Tag. Nicht alle sind wichtig, weil wir nicht alle brauchen. Ja, wenn ich zum Beispiel keine Frau bin, brauche ich die Frauengesetze nicht, ja. Wenn ich kein Priester bin, brauche ich die Opfergesetze nicht. Aber die meisten halten so ungefähr 10 bis 20 Gesetze, ohne dass wir es merken. Durch den Heiligen Geist, der da ist. Das ist doch erstaunlich, nicht? Und das hat jetzt Paulus erkannt und Paulus bekommen und ist dadurch ein echter Israelit geworden, kann man sagen. Nicht wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Er hat uns dazu bereitet. Kommen wir zu deinem Geheimnis. Das war das Geheimnis von Paulus. Warum Paulus so viel Kraft hatte, auch in seiner Schwachheit. Warum Paulus so erfolgreich war als Missionar unter den Nationen. Was unterscheidet dich von Paulus? Jetzt spreche ich zwei Gruppen an. Wenn du Jesus Christus noch nicht als deinen Retter angenommen hast, unterscheide dich sehr viel von Paulus. Du kennst Gott noch nicht. Gott kennenzulernen, geht kein Weg vorbei an diesem dicken Buch, das man Bibel nennt. Das allerdings, je mehr man darin liest, immer übersichtlicher wird. Ich habe es früher als unerreichbar dickes Buch gesehen, aber ich denke, jetzt ist es schon ein bisschen kleiner. Ich habe letzte Woche war ich im Studentenwohnheim, habe Infos verteilt für chinesische Studenten, da kam ein Pashtune auf mich zu, und fragte mich, und da kamen wir ins Gespräch, sagte, ja, Sie glauben ja, dass Sie ein Nachkomme des Stammes, dass wir Stämme Israels sind. Dann sagte er, lerne deinen Gott kennen, studiere die Bibel, studiere Tora, nicht den Koran. Habe ich ihm dann ein paar Stunden über WhatsApp zugeschickt, dass er sowas mal lesen konnte oder sowas, nicht? Und das schreibt er gleich, so viele Bücher und alles hat Gott nicht geschrieben. Da habe ich gesagt, geschrieben, wenn Gott das geschrieben hätte, könntest du es lesen oder sofort sterben. Gott hat sich in 1500 Jahren Menschen offenbart und die haben es dann geschrieben, damit wir es verstehen können und nicht sterben. Sei vorsichtig, dass Gott zu dir redet. Aber Gott ist ein liebender Gott, ein erbarmender Gott. Er möchte, dass du nicht in die Hölle kommst, anders als Allah. Er liebt dich. Und jetzt hat er gesagt, soll ich anfangen, 1. Buch Mose? Fang 1. Buch Mose an. Wir werden nächste Woche mal austauschen, was er da gemacht hat. Es ist also sehr interessant, lerne deinen Gott kennen. Und das ist das, was er kommt an der Bibel nicht vorbei. In der Bibel finden wir alle Informationen über Gott, über Menschen und wie beide zusammenkommen können. Nicht, wenn euch mal jemand sagt, was ist in der Bibel drin? Die Bibel spricht über Gott und Menschen und wie wir beide zusammenkommen können. Ganz kurz zusammengefasst. Ganz einfach. Man braucht manchmal so ein paar Sprüche für evangelistische Gespräche. Nicht? Nichts verteidigen, sondern einfach sagen hier. So. Für Anwesende, die Gott noch nicht kennen und für die Bibel ein fremdes Buch, empfehle ich folgenden Einstieg zum Lesen. Das mache ich bei jedem Atheisten übrigens. Immer der gleiche Einstieg. 1. Buch Mose, 2. Buch Mose, 5. Buch Mose. 3. und 4. ist ein bisschen kompliziert, das lass mal lieber. Aber im 1. Buch Mose weißt du schon nachher, wer du bist. Da lernt man sich selber kennen. Sehr wichtig. Danach Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, Apostelgeschichte. Und danach kannst du entweder aufhören, du hast dann genug Informationen über den jüdischen und christlichen Glauben, oder wenn du mehr wissen willst, dann solltest du mit dem 1. Buch Mose wieder anfangen und dann bis zur Offenbarung lesen und aufhören. Da wieder mit 1. Buch Mose anfangen, dann mit der Offenbarung aufhören, dann mit 1. Buch Mose anfangen, Offenbarung aufhören und so weiter. Wenn man Gott kennenlernen will, sollte man Folgendes wissen. Wenn ihr Gott nicht kennt, man sollte Folgendes wissen. Erstens, es gibt einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er schuf den Menschen zu seinem Ebenbild und wollte, dass der Mensch für immer in Gemeinschaft mit ihm lebt. Zweitens, Gott liebt jeden Menschen, den er gemacht hat. Er möchte das jeden Menschen mit seiner Liebe überschütten und erfüllen. Drittens, der Mensch entschied sich, Gott den Rücken zuzudrehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Die Bibel nennt das übrigens Sünde. Weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat, kann er Gottes Liebe nicht mehr erfahren. Das Ende seines Weges ist, und das wissen die wenigsten, ist die ewige Verdammnis. Viertens, Gott liebt den Menschen so, dass er von seinem Thron aufstand, den Himmel verließ und in Jesus Christus Mensch wurde. Ich bin, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, ein Beispiel, was ich euch empfehlen kann. Stell dir vor, du bist vorm Spiegel und siehst dein Spiegelbild, deine 3D-Version, die du als Mensch bist, als 2D-Projektion im Spiegel. Und dann ist dein Spiegelbild eines Tages: Hallo Peter, ich habe dich jetzt lang genug gesehen, ich habe genug jetzt, ich gehe jetzt, tschüss. Und dann geht er aus dem Spiegel eben raus. Du kannst dich in keinem Spiegel mehr sehen. Das ist Gott passiert, als Adam und Eva gesündigt haben. Adam, wo bist du? Im Gegensatz zu uns konnte Gott in die Spiegelebene hineingehen. Er hat seinen Thron verlassen und wurde in Jesus Christus Mensch. Jesus erwies sich durch Wort und Tat als Sohn Gottes. Er plante während seines Aufenthaltes auf der Erde für die Menschen zu sterben, die sich von ihm abgewandt hatten. Er tat das am Kreuz und nach 3 Tagen ist er, wie angekündigt hatte, wieder auferstanden. Und damit bewies er, dass er der Messias war, dass er Sohn Gottes war und für die Sünde aller Menschen sterben konnte. Wäre er am Grab geblieben, wie Zeugen Jehovas das zum Beispiel sagen, dass er nicht wirklich auferstanden ist, wie manche liberale Theologen sagen, dass er nur im Glauben auferstanden ist, und ob er auferstanden ist oder nicht auferstanden ist, ist für meinen Glauben nicht wichtig. Da frage ich mich, was sie überhaupt glauben. Diese die Auferstehung Jesu. Warum wissen wir seinen Namen eigentlich? Es gab zur Zeit Jesu mehrere Messiasse, mehrere, die behaupteten, sie seien Messias. Alle sind gestorben, die Namen sind alle vergessen. Wir wissen, weil Jesus auferstanden ist, wissen wir seinen Namen. Es gibt jüdische Rabbiner, die zweifeln nicht an der Auferstehung Jesu, sagen aber, Jesus ist nicht der Messias, weil das Friedensreich nicht gekommen ist. Na gut, darüber kann man vielleicht diskutieren, aber er ist auferstanden, definitiv auferstanden, weil wir seinen Namen wissen. Für Leichen geht man nicht in den Tod. Für Leichen geht man nicht und riskiert sein Leben, um das Evangelium zu erklären. Ganz klar, er bewies damit, dass er Gottes Sohn war, dass er der Heilige Israels selber war. Und dann fünftens, Jesus ging zurück in den Himmel, in seine himmlische Heimat. Er wartet auf die Gebete von Menschen, die um ihre Rettung durch ihn. Wer ihn anruft und als Retter annimmt, wird Gottes Kind, wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt. Wenn man Jesus Christus im Glauben um Rettung bittet, dann lässt er sich nicht lange bitten. Für Leute, die ganz fern vom Glauben stehen, sage ich immer, hey Jesus, ich kenne dich nicht, weiß gar nicht, wer du bist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade ein Selbstgespräch führe. Hilf du mir, dich kennenzulernen, rette du mich. Und du wirst eine Antwort bekommen. Sobald man Jesus im Gebet aufnimmt, wird man dann Gottes Kind. Ich lese das nochmal zur Wiederholung, das habe ich schon mal gelesen. Johannes 1, das ist wirklich immer wieder interessant zu studieren, was da steht. Sehr tiefe Worte eigentlich, ja. 11 bis, Johannes 1, 11 bis 13, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viel ihn aber aufnahm, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind, aus Gottes Entscheidung geboren. Jesus nimmt in dem Augenblick, wenn man Jesus annimmt, sofort Wohnung in dir, wenn du ihn als Retter aufnimmst. Und als junger Gläubiger wirst du sofort mit dem Heiligen Geist versiegelt, wie bei Paulus, Epheser 1, Vers 13. Und durch den Heiligen Geist bekommt der junge Gläubige folgende Zeugnisse des Heiligen Geistes. Römer 8. Römer 8, 14 bis 17. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, weder zur Furcht, noch einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und dann 37, 39. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du das alles. Gottes Geist, der dich versiegelt, ruft in dir aber, lieber Vater, zeigt, dass du Gottes Kind bist. Das Zeugnis des Heiligen Geistes macht jemand zu Gottes Kind und erklärt uns auch. Und das Zeugnis muss da sein. Und wann wirst du von Gottes Liebe getrennt werden? Im chinesischen Bibelkreis, wenn ich Gott verlasse. Okay, wir lesen das nochmal. Wann wirst du von Gott getrennt werden? Wenn ich Gott verlasse. Okay, wann wirst du von Gottes Liebe getrennt werden? Nochmal lesen. Beim vierten Mal kommt, am fünften Mal kommt die Erkenntnis, ach, niemals, siehst du, niemals wirst du von Gottes Liebe getrennt werden können. Weil du kannst die Versiegelung des Heiligen Geistes nicht trennen. Weil du bist innen, nicht draußen. Ja? Du steckst drin. Der Heilige Geist ist in dir auch drin. Wir sind in Christus. Und Christus in uns. Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, uns zu retten. Wir können nur gerettet werden, nicht dadurch, dass wir unser Lebensstil ändern, sondern wir müssen grundsätzlich neue Menschen werden. Christus in uns. Völlig neue Persönlichkeiten. Wenn du an Christus glaubst, hast du es alles. Wie eine neue Schöpfung. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 19. Und damit ist die ganze Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Du bist in der Lage, Menschen zu lieben, die du normalerweise nicht lieben würdest. Und du strotzt vor Kraft. 2. Korinther 4, Vers 7. 2. Korinther 4, Vers 7. Da heißt das, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Christus in uns. Unglaublich viel Kraft. Wie Paulus. Genau wie Paulus. Wenn wir mal aus Versehen sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott. 1. Johannes 2, 1-2. Und du kannst sofort deine Sünde bekennen. 1. Johannes 1, 8-10, der ganze Zusammenhang. Wie Paulus lebst du nicht mehr du selbst, sondern Christus lebt in dir. Habe ich schon gelesen, Galater 2, Vers 20. Damit folgst du Jesus nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Jesu selber. Und eines Tages wirst du verwandelt werden. 1. Thessalonicher 4, 11-18. Und 1. Korinther 15, 51-53. Durch die Auferstehung bekommen wir einen unvergänglichen Auferstehungsleib. Völlig ohne Neigung und Fähigkeit zur Sünde. Das ist eine Perspektive. Ich war in Ingolstadt am Freitag, wir haben dann einen Bibelkreis gehabt, wir haben 1. Korinther 6 gesprochen, da ging es um die Frage, dass man Streitigkeiten in der Gemeinde nicht vor weltlichen Richtern lösen soll. Da war die Frage, ja, wisst ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet, dass ihr die Welt richten werdet? Und da hatten die ihre Probleme, das haben sie nicht verstanden. Da habe ich gesagt, Leute, wenn Christus in euch ist und ihr mit Christus wiederkommt, ja, ihr kommt mit Christus wieder, habe ich ihnen gesagt. Dann werdet ihr wie Messias sein. Ihr werdet wie Christus in der Welt regieren. Das ist eine unglaubliche Position. Deswegen streitet euch nicht untereinander, sondern respektiert einander als Perlen Christi, die von Christus erlöst wurden. Respektiert einander und holt nicht die Welt, die Gottlosigkeit in eure Gemeinde rein, die dann eure Streite reinschlichtet. Und das war den Leuten ein bisschen unbewusst. Ich frage dann immer wieder nach. Meine unglaublich nervende Frage ist, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, liest du deine Bibel? Hast du heute schon Bibel gelesen? Wie viel liest du so in der Bibel und so weiter? Und in Würzburg hat sich dazwischen geändert, im Bibelkreis. Da gibt es Leute, die sagen, jetzt fangen wir mal an. Jetzt haben wir angefangen. Er hat gesagt, ich habe jetzt ein halbes Jahr jeden Tag eine Stunde Bibel gelesen. Wow, was das für eine Veränderung bringt. Ja, lerne deinen Gott kennen. Und ich habe den Ingolstädtern gesagt, ihr lieben Geschwister, ihr habt die Bibel da. Es nutzt nicht, dass du vor 4 Jahren mal gelesen hast. Du musst dich immer wieder neu erinnern lassen, trösten lassen durch Gottes Wort. Immer wieder durch Gottes Wort trösten lassen. Hören wir nicht auf, von Gottes Wort zu lesen, damit wir das, was wir in uns drin haben, auch entdecken und erkennen. In 1. Johannes 3, Vers 2 schreibt Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, wie ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Du wirst eines Tages mit Jesus Christus die Welt regieren und die Welt und die Engel richten. Aber schon in diesem Leben wie Paulus in enger Beziehung zu Jesus leben und ihm in Vollmacht dienen können. Du wirst ja seiner Gnade genügen lassen, wenn es dir nicht so gut geht. Doch Vorsicht. Chinesische Gemeinden haben mehr Taufen als hier. Viele Chinesen kommen wieder zum Glauben, kommen zum Glauben an Jesus. Und dann wollen sie Jesus dienen. Jetzt will ich Jesus dienen. Und machen sie auf den Weg, Jesus zu dienen. Vorsicht. Du weißt vielleicht nicht, wie du Gott dienen kannst. Du weißt vielleicht nicht, wie du Gott in deinem Leben richtig ehren sollst. Versuche es nicht auf deine Weise, sonst wirst du scheitern. Das führt nur zu Depressionen. Viele Depressionen in christlichen Kreisen, in christlichen Gemeinden, gerade auch bei Mitarbeitern, kommt daher, dass sie es auf ihre eigene Weise machen. Das macht die Welt auf ihre eigene Weise. Wir machen es nicht auf unsere eigene Weise. Darum, Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch und in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern und singt Gott in euren Herzen in Gnade. Gottes Wort im Herzen soll reichlich in unserem Herzen wohnen. Dafür brauchen wir die Gemeinde, dafür brauchen wir die Bibel und dazu müssen wir selbst immer wieder an die Quelle herankommen, wie es in 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlicher Lehre zur Erführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Das ist das Ziel, dass jeder Mensch Gottes richtig sei, durch Gottes Wort zugerüstet. Und wisst ihr, als ich vor 50 Jahren angefangen habe, die Bibel zu lesen, das Alte Testament zu lesen, fand ich das alles sehr spannend. Meine Eltern waren nicht gläubig, nicht Atheist, waren atheistisch. Meine Mutter ist jüdisch. Ich habe einfach mal ein Buch geschnappt und gelesen. Ja, ich habe so sämtliche Bücher meiner Eltern gelesen, die da waren, weil ich einfach sehr viel lese. Und fand das sehr faszinierend. Und dann ein Jahr, jetzt vor 49 Jahren, also 7 mal 7, nicht? Vor 49 Jahren, habe ich mich damit befasst, ob Jesus der Messias sein könnte. Und die Bibel nochmal durchgelesen. Und dann habe ich dann Jesus als Messias angenommen, durfte in keine Gemeinde gehen und ausgebildet werden, musste die Bibel selber lesen. Und wisst ihr, ich hatte keine Ahnung, wie ich Gott dienen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich richtig bete. Wenn ich richtig beten will, wo gucke ich nach? Psalmen. Wenn ich mich richtig verhalten soll in meiner Gesellschaft, schaue ich mir an, Sprüche. Wenn ich gucken will, wie ich Gott dienen will, dann muss ich die ganze Bibel lesen, immer wieder studieren. Beim dritten Mal Bibel lesen, das hat mir keiner gesagt, habe ich entdeckt, und zwar im Alten Testament entdeckt, ihr sollt evangelisieren. Da bin ich zu meinem Lieblingsfeind in der Klasse gegangen, war so ein Kommunist, nicht? FDJ-Mitglied. Ich habe ihm gesagt, ich habe dich gehasst, ich habe dich verprügelt, tut mir leid, vergib mir. Gott liebt dich, Jesus liebt dich, ich will dich auch lieben. Er sagte, okay, leise Meise, aber okay, lass mal gut sein. Und da habe ich die Bibel aufgeschlagen und mit den Leuten aus der Bibel gelesen und gesagt, hier, schau mal, was da steht. Gott liebt dich, Gott will dich retten. Keine Ahnung, wie man das macht, die Ausbildung haben wir ja später. Schlag die Bibel auf, um zu wissen, wie du Gott dienen kannst. Also, was ist das Geheimnis von Paulus? Was ist dein Geheimnis? Christus in dir. Christus in dir. Bloß, wie können wir richtig leben? Indem wir immer wieder Gottes Wort studieren und dem Christus in uns Nahrung geben, immer wieder gucken, wie soll ich richtig leben, wie kann ich Gott verehren, gibt keine schnelle Antworten. Manchmal muss man ein bisschen suchen und manchmal ein bisschen Zeit haben. Und ich habe letztens einem chinesischen Bibelkreis leider gesagt, wann ich angefangen habe, zum ersten Mal die Bibel unterrichten. Da war ich 10 Jahre Christ, habe die Bibel 15 Mal durchgelesen. Warum? Weil ich einen Jakobusbrief gelesen habe, sei vorsichtig, zu schnell Lehrer zu werden. Und das ist sehr wichtig. Gucken, wie dienen wir Gott richtig. Dein Geheimnis ist, Jesus in dir, mit der Bibel zusammen, bist du einer, der wie Paulus vor Kraft nicht gehen kann, der mit Christus alles tun kann, mächtig ist alles zu tun, Menschen zu Christus führen kann und Dinge tun kann, die über deine Kraft weit hinausgehen. Beten wir zum Schluss. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du Paulus gerettet hast, dass du in Paulus dich als mächtig erwiesen hast. Es bist du, der das tust. Es bist du, der uns gerettet hat. Du bist es, der in uns wohnt, der uns Kraft gibt, der uns Vollmacht gibt. Du bist derjenige, der uns verändert, nicht wir selbst. Und du bist derjenige, der Menschen rettet und uns vielleicht auch dazu gebrauchst. Und du bist derjenige, der uns jeden Tag durch dein Wort sagen möchte, was wir tun sollen, wie wir leben sollen. Danke für dein Wort. Danke, dass wir dich kennen dürfen und dass wir durch dich so reich beschenkt sind, wie vollkommen deine Gnade ist und wie vollkommen du in uns wohnst. Wir haben noch keine Vorstellung von dem, was wir immer sein werden. Und ich danke dafür, dass du nichts Kleines uns gegeben hast, sondern was ganz Großes. Und ich möchte darum bitten, dass du jedem von uns hilfst, in deiner Kraft zu leben, dein Wort immer mehr zu erkennen, zu studieren, dich immer mehr als heiligen Gott zu erkennen und in deiner Kraft zu leben und anderen ein Zeugnis zu sein, damit andere Menschen dich auch kennenlernen. Danke für deine Gnade und deine Liebe, die du Paulus erwiesen hast, die du auch uns erwiesen hast. Amen.